Hat irgendwer noch mal Lust, ein paar Bibeln rauszuholen, für alle, die Bock haben, eine Bibel in die Hand zu nehmen? Genau, ihr seht schon, was ist das Thema von heute? Back from the Dead. Ich hatte Bock auf einen Jesus, der nicht so aussieht wie der Mittelalter-Jesus. Das Bild ist von einer KI generiert, by the way. Und ja, ihr wisst ja, wie so Jesus-Darstellungen immer sind. Immer so ein weißer Jesus mit so einem heiligen Schein und so. Und ich dachte, vielleicht mal ein bisschen realistischer. Yeah. Warum sind wir heute bei dem Thema, warum Back from the Dead? Weil wir durch das Markus-Evangelium gehen, hier immer freitags. Und wir sind schon fast am Ende. Also wir sind jetzt schon im letzten Kapitel. Und wir haben letzte Woche davon gelesen, wie Jesus gestorben ist am Kreuz für unsere Schuld. Und heute kommt der zweite Part, nämlich auch, dass er auferstanden ist. Und wer von euch hat schon mal das Wort Evangelium gehört? Haben das schon mal ein paar gehört? Außer, dass ich es auch gerade gesagt habe. Na, traut euch schon. Okay. Das Evangelium ist quasi die gute Nachricht, dass Jesus uns gerettet hat, dass Gott unsere Not gesehen hat, deswegen Jesus auf die Welt gesandt hat, dass er uns rettet durch seinen Tod am Kreuz und auch durch die Auferstehung. Und ich dachte nochmal so in der Vorbereitung, oft, wenn man so das Evangelium erzählt bekommt oder wenn man es selber erzählt, redet man immer vom Kreuz und davon, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Aber da vergisst man die Hälfte. Weil genauso wie Jesus Tod zur guten Botschaft dazugehört, gehört auch seine Auferstehung dazu. Die gute Botschaft wäre nicht vollständig, wenn man das weglassen würde. Erst dadurch wird die eigentlich erst wirklich zur guten Botschaft. Genau, wir gucken uns das mal an. Markus Kapitel 16. Also für die, die letzte Woche nicht da waren, die Situation ist jetzt die, dass Jesus gestorben ist am Kreuz, dort runtergenommen wurde, weil er wirklich tot war, und dann wurde er in ein Grab gelegt und so ein dicker Stein vorgewälzt. Und das lesen wir hier jetzt nicht, aber in anderen Stellen in der Bibel lesen wir, dass der Statthalter damals, also sozusagen der Bürgermeister, so ein paar Wachen aufgestellt hat, dass die das bewachen. Weil die hatten Sorge, dass dann die Jünger kommen und diesen Leichnam klauen, die Leiche von Jesus. Weil Jesus hatte vorher gesagt, er wird wieder auferstehen. Und dann dachten die so, ja, okay, wir bewachen die Leiche, weil sonst kommen safe die Jünger, ziehen den ab und sagen, ja, der ist wieder auferstanden. Okay, aber die Wächter, das lesen wir hier auch nicht, aber das steht in Matthäus, glaube ich. Ich glaube Matthäus. Die Wächter werden auf einmal erschreckt von einem Engel, der kommt, den Stein wegrollt. Und jetzt ist hier die Situation, dass ein paar Jünger, nämlich ein paar Frauen, zu dem Grab von Jesus gehen. Und sie wissen nicht, dass er schon lebt. Sie denken, er ist tot. Ich lese mal vor. Kapitel 16 ab Vers 1. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Also Jesus zu salben. Und sie kommen sehr früh am ersten Tag der Woche zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war. Und sie sprachen zueinander, wer wird uns den Stein von der Tür der Gruft wegwälzen? Und als sie aufblickten, sehen sie, dass der Stein zurückgewälzt ist. Er war nämlich sehr groß. Und als sie in die Gruft eintraten, sahen sie einen jungen Mann zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem weißen Gewand. Und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden, er ist nicht hier. Siehe da, die Stätte, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und haben es gefeiert. Nee, steht hier nicht. Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft. Denn Zittern und Bestürzen hatte sie ergriffen, und sie sagten niemanden etwas, denn sie fürchteten sich. Als Jesus aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Die ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, und trauerten und weinten. Und als jene hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie nicht. Danach aber offenbarte er sich 2 von ihnen in anderer Gestalt unterwegs, als sie aufs Land gingen. Und jene gingen hin und verkündeten es den übrigen. Auch jenen glaubten sie nicht. Nachher offenbarte er sich den 11 Aposteln selbst, als sie zu Tisch lagen, und schalt ihren Unglauben, also schimpfte über ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen, nicht geglaubt hatten. Das ist so ein bisschen durchgerusht durch alles, was passiert ist. Falls euch das so ein bisschen noch mehr interessiert, kann ich euch sehr empfehlen, die anderen 3 Evangelien dazu mal so ein bisschen durchzulesen, weil da stehen noch ein paar nice Details. Also das hier ist so das kompakte Kurzformat von dem, was passiert ist. Aber was passiert? Jesus steht vom Tod auf und sogar seine Jünger glauben es erstmal nicht. Können es nicht glauben. Und nach zeigt er sich jedem von ihnen, und sie checken, ja, okay, das ist real. Das ist keine Einbildung hier. Und weil die Auferstehung von Jesus so wichtig für unseren Glauben ist, dachte ich, als erstes gucken wir uns noch mal ein paar Stellen an, warum auch wir nach wie vor an die Auferstehung von Jesus glauben können. An einer Stelle heißt es in der Bibel, Paulus schreibt da, wenn es die Auferstehung von Jesus nicht geben würde, dann wäre unser Glaube sinnlos. Und das ist wirklich so. Also wenn Jesus nicht auferstanden ist von den Toten, dann können wir den ganzen Spaß hier auch lassen. Dann ist das ein bisschen, ja, wir singen ein paar Songs, irgendwie haben eine gute Zeit oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber weil Jesus auferstanden ist, ist das alles anders. Weil Jesus auferstanden ist, ist unser Glaube, der rettet. Und ich zeige euch nicht alle Stellen und ich sage euch nicht alle Argumente, die es dafür gibt, aber ich zeige euch kurz 3 Stellen. Die erste ist in Markus 10, Vers 33 und 34. Das ist vorher. Da sagt Jesus, Markus 10, Vers 33, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen, also ich, also Jesus, wird den Hohen, also nicht ich, aber Jesus, ich lese nochmal. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den Hohepriester und den Schriftgelehrten überliefert werden und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Nationen überliefern und sie werden ihn verspotten und ihn anspeien und ihn geißeln und töten und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Das war Markus 10, Vers 33. Das war für Jesus nicht überraschend, dass er gestorben ist. Ich meinte letzte Woche schon, es gab so viele Situationen, wo er getötet werden sollte, aber wo er es verhindert hat, wo Gott es verhindert hat. Hier hat Jesus es zugelassen. Und für ihn ist es auch nicht überraschend, dass er auf einmal nach 3 Tagen wieder da ist. Nein, er hat es vorhergesagt. Mehrfach. Er hat gesagt, ich komme wieder. Nach 3 Tagen vom Tod. Interessanterweise, die Jünger haben es nicht so geglaubt. Aber ich kann sie verstehen. Stellt euch vor, ihr wüsstet die Story nicht, ihr wüsstet nicht, was passiert. Und dann stirbt Jesus. Ihr seht, wie der durchbohrt wird. Er denkt, Digga, der ist fertig. Der kann nicht zurückkommen. Und dann sagt euch irgendwer, der lebt wieder. Wäre ganz schön hart zu glauben. Aber wisst ihr, das macht auch irgendwie diese Berichte umso glaubwürdiger, weil die Jünger haben es auch nicht geglaubt. Die Jünger haben quasi genauso reagiert, wie normale Menschen reagieren, wenn sie sowas hören. Okay, wir gucken nochmal Apostelgeschichte 1, Vers 3. Es ist so ein bisschen weiterblättern. Das ist jetzt wer anderes, der schreibt. Eben das hat Markus geschrieben. Das hier ist jetzt Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat. Und er schreibt hier, diesen, also den Jüngern, hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Lukas war einer, der hat das alles schon so mitbekommen und hat dann hinterher alle Berichte zusammengetragen und wollte nochmal aufschreiben, was passiert ist. Und er spricht hier von den Jüngern, die nachdem Jesus auferstanden ist, ihn 40 Tage lang immer wieder gesehen haben, immer wieder checken konnten, ist das jetzt real oder ist das nur eine Einbildung? Wir lesen da zum Beispiel von Thomas, einer der Jünger, der das nicht glauben wollte. Sogar als Jesus vor ihm stand, hat er gesagt, ich glaube das nicht. Das kann nicht sein. Ich glaube es erst, wenn ich die Wunden in seiner Hand gespürt habe. Wenn ich die Wunde in seiner Seite gespürt habe. Und dann geht Jesus zu ihm und Thomas tastet das an und er sagt, mein Herr und mein Gott. In dem Moment checkt er, ja, okay, du bist es. Und sie erkennen ihn auch wieder von dem, wie er sich verhält beim Essen und so weiter, von dem, was er sagt. Also die Jünger hatten hier immer wieder den Beweis, okay, das ist real. Für die Jünger war das nicht mehr Glauben, für die war das Tatsache. Die haben Jesus wieder lebendig gesehen. Bewiesene Tatsache für die Jünger. Komm, wir gucken nochmal eine letzte Stelle zu dem hier an. Dazu, dass die Auferstehung wirklich glaubwürdig ist. Es ist wieder ein bisschen weiterblättern, 1. Korinther 15. Ist auch ein Kapitel, was ich dazu sehr empfehlen kann. Also, falls euch die Auferstehung interessiert, lest euch auch dieses Kapitel durch. Da lesen wir auch noch gleich ein paar Verse. Also, 1. Korinther 15. Ab Vers 3. Das ist jetzt ein dritter Mann, der schreibt, und das ist Paulus, auch einer der Apostel. Er schreibt, denn ich habe euch, liebe Leser, vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften, und dass er Petrus erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen, also tot sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen, zuletzt aber von allen, gewissermaßen der Missgeburt, erschien er auch mir. Also er redet von der Missgeburt, weil er vorher die Christen verfolgt hat. Er war so überzeugt, dass mit Jesus ist ein Schwindel, dass er dafür Christen ins Gefängnis gebracht hat und umgebracht hat, bis ihm dann Jesus selber begegnet ist und er dann nicht anders konnte, als auch daran zu glauben. Deswegen sagt er hier, ich bin eine Missgeburt. Also was sagt hier Paulus über die Auferstehung? Er sagt, Jesus ist auferstanden von den Toten, so wie es vorhergesagt ist. Das war geplant. Und dann hat er sich Petrus gezeigt, den anderen Jüngern. Er hat sich insgesamt 500 anderen Jüngern noch gezeigt, wovon viele noch leben. Ein paar sind auch gestorben bis jetzt, aber viele noch leben. Und dann hat er sich auch mir gezeigt und noch Jakobus. Er schreibt das hier ja nicht direkt an uns, ne? Also heutzutage leben diese 500 nicht mehr. Aber damals, als er das geschrieben hat, haben diese Leute eben noch gelebt. Und er schreibt das hier und sagt so, ey Leute, ihr könnt die alle noch fragen, die haben ihn gesehen. Das sind nicht nur wir zwei oder wir drei oder wir zwölf. Das sind Hunderte, die ihn gesehen haben und die das bezeugen können. Geht rum, fragt die Leute. Es gibt noch echt sehr viele andere gute Argumente dafür, dass die Auferstehung Jesu echt wahr ist. Und dass das, was hier aufgeschrieben wurde, gut überliefert wurde bis heute, das ist auch belegt. Also die Frage ist nicht, ist das, was hier Paulus schreibt, ist das wirklich das, was er geschrieben hat? Das ist klar. Die Frage ist, das, was er hier schreibt, ist das wahr? Und da sagt er zu seinen Lesern so, ey, prüft es doch selber. Fragt die Leute doch selber. Und es gab auch viele Hater damals, von vornherein, die das von vornherein ausgeschlossen haben, dass das passieren kann. Und auch diesen Hate dieses Wissen nicht verhindert. Was auch ein starkes Argument für Historiker ist, okay, wenn eine Sache, die passiert ist, sogar die Hater überstanden hat, dann ist da irgendwas dran. Naja, aber ich wollte gar nicht jetzt mich darin verlieren. Ich wollte nur so ein paar Anstöße geben. Falls euch das interessiert, könnt ihr gerne auch nochmal auf mich zukommen oder auch selber nachforschen. Wichtig ist hier erstmal, die Auferstehung ist wichtig für uns als Christen. Ohne die Auferstehung von Jesus macht das alles keinen Sinn. Und die Auferstehung ist richtig gut belegt. Das ist nicht einfach nur so, ja, vielleicht ist es passiert. Okay. Wenn wir das jetzt schon mal haben, gucken wir uns einfach noch zum Schluss an, was jetzt die Auferstehung bewirkt hat. Was das bedeutet für uns. Und dazu bleiben wir in dem Kapitel, wo wir gerade sind. Wir gehen mal weiter in Vers 20 und 23. Da heißt es, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen, also der Erstgeborene aus den Toten. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Also das Erste, was uns die Auferstehung von Jesus bringt, ist, wir als Menschen haben auch die Chance der Auferstehung. Um genau zu sein, wird jeder Mensch auferstehen, das sagt uns die Bibel, und irgendwann vor dem Gericht Gottes stehen. Das ist das Erste, was uns Jesu Auferstehung bringt, den Sieg über den Tod, ewiges Leben. Ich weiß nicht, ob das für dich eine gute Nachricht ist oder eine schlechte Nachricht. Eigentlich müsste es für uns alle erstmal eine schlechte Nachricht sein, dass wir dann vor Gottes Richterstuhl treten müssen. Und er genau weiß, was wir getan haben. Er genau weiß, was in unserem Herzen los ist. Für mich wäre es eine ziemlich schlechte Nachricht. Aber jetzt komme ich zum Zweiten, was uns die Auferstehung von Jesus bringt. Und das steckt hier auch mit drin. Das heißt, in Vers 22, denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Was war das nochmal mit Adam und Eva und der Schlange? Der Sündenfall? Die Menschen haben sich gegen Gott, wir Menschen hatten keinen Bock auf Gott, haben gesagt, kein Bock, dass du irgendwas zu sagen hast über mein Leben. Ich mache mein eigenes Ding. Die Schlange kam so, ey, glaubst du wirklich, dass Gott so, also dass er so ist, wie er sagt? Glaubst du wirklich, dass er gut ist? Willst du nicht lieber dein eigenes Ding machen? Und die Leute, Adam und Eva, haben gesagt, ja, let's try it. Und Gott hat ihnen vorher gesagt, Konsequenz davon ist der Tod. Das heißt, womit dieser Tod zusammenhängt, ist mit unserer Sünde. Und es hängt damit zusammen, dass es da den Teufel gibt, der Bock hat, dass wir Menschen getrennt sind von Gott. Der Bock hat, die Wahrheit so ein bisschen zu verdrehen, damit wir uns nicht Gott zuwenden, sondern uns von ihm abwenden und einfach irgendeine Kacke machen. Und alles, was Gott geschaffen hat, so den Bach runtergeht. Das ist so das, was der Teufel möchte. Also, was damals schon gesagt wurde, könnt ihr nachlesen in 1. Mose. Gott sagt zu der Schlange, ich werde Feindschaft setzen zwischen deinem Nachkommen und dem Nachkommen der Frau. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse beißen. Das ist die erste Prophezeiung auf Jesus. Gebt euch das direkt am Anfang. Schon mal eine Prophezeiung auf Jesus. In Hebräer heißt es, dass dadurch, dass Jesus durch seinen Tod den Tod zunichte gemacht hat, hat er auch die Herrschaft des Teufels zunichte gemacht. Und wir gucken jetzt nochmal, wir springen nochmal weiter in Kapitel 15 von 1. Korinther, nämlich zu Vers 54. Da heißt es, wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anzieht und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, dass er uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Wo ist Tod dein Stachel? Wo ist Tod dein Sieg? Durch die Auferstehung von Jesus hat er den Tod besiegt. Hat er das besiegt, was den Tod überhaupt gebracht hat, nämlich unsere Sünde und den Teufel, der Herr über den Tod ist. Und jetzt gucken wir uns noch eine letzte Stelle an. Das ist wieder ein bisschen weiterblättern, 2. Korinther 5. Wisst ihr, das mit der Auferstehung ist eine gute Botschaft für dich und für mich. Erstens, ewiges Leben, da haben wir doch erstmal alle Bock drauf, oder? Vorausgesetzt, das ewige Leben ist ein gutes Leben. Deswegen ist erstmal diese Auferstehung eine super Sache. Und zweitens, warum wir uns so freuen können über die Auferstehung ist, weil das, was ich an mir hasse, das, was diese Trennung zwischen Gott und mir gebracht hat, nämlich meine Sünde, die kann ich mit Jesus ans Kreuz heften und kann zu Gott kommen und sagen, diese Kraft, die in dir wirkt, dass du auferstanden bist von dem Toten, ich brauche die auch, ich will die auch. Dass in mir auch was Neues anfängt. Dass das Alte, was mir den Tod gebracht hat, nicht mehr regiert über mein Leben, sondern das Neue, das Gute. Dass ich nicht mehr ein Knecht von dem Bösen bin, sondern auf einmal frei bin, das zu tun, was gut ist, was richtig ist. Und genau das lesen wir jetzt in Vers 17 von Kapitel 5. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das ist diese Hoffnung, die wir haben. Wenn wir unseren sündigen Menschen mit an das Kreuz heften, dass auch die Auferstehungskraft in uns wirkt. Und das, was wir vorher, wo wir vorher keine Chance hatten, über unseren Schatten zu springen, jetzt auf einmal die Möglichkeit haben, das Böse in uns hinter uns zu lassen und das Gute zu tun. Zwei Verse vorher in Vers 15 steht, und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Keine Ahnung, ob du das willst. Aber das ist das, wie es sich Gott ausgedacht hat. Gott ist ein guter Gott. Gott hat sich das Leben ausgedacht, hat sich dich und mich ausgedacht. Und die Welt, so wie sie heute ist, ist nicht, weil Gott sie so böse geschaffen hat oder so schlecht, sondern die Bibel sagt uns ganz klar, das ist eine Folge daraus, dass wir uns Gott abgewendet haben als Menschen. Und wenn du in dein Leben guckst und ehrlich bist, siehst du da bestimmt auch diese Sünde am Werk. Siehst du auch, wie deine Abtrünnigkeit Gott gegenüber, wie dein Gott, ich habe keinen Bock, dass du mir reinredest, wie dein Egoismus auch so manches Unheil in diese Welt bringt oder in dein Leben. Oder vielleicht leidest du, weil andere Leute um dich herum böse zu dir sind. Kann auch sein. So oder so. Hier ist die Chance, wie wir dieses Böse hinter uns lassen können. Wie wir das, was wir in uns hassen, die Sünde, hinter uns lassen können. Und wie wir auf einmal frei sind, das zu tun, wozu Gott uns geschaffen hat. Also für mich ist es eine gute Botschaft. Weil die Auferstehung von Jesus heißt für mich, mein Herr hat den Tod besiegt und mein Herr hat meine Sünde besiegt. Und in ihm habe ich Freiheit, jetzt auf einmal meine Sünde hinter mir zu lassen. Siehe, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. So viel erstmal für heute zum Thema Auferstehung. Kommt, wir beten noch. Jesus, ich danke dir, dass ja, wir, wenn wir zu dir kommen, Herr, wir nicht irgendeiner komischen Idee folgen, die irgendwie gar keine Substanz hat, die irgendwie aus der Luft gegriffen ist, die irgendwie sich irgendwer mal so random überlegt hat, sondern ja, wenn wir zu dir kommen, dann kommen wir zu der Wahrheit, Herr. Und ich danke dir, dass du uns gesehen hast, wie wir verloren sind, Herr, wie wir verloren sind in unserer eigenen Sünde, in unserer Schuld vor dir, Gott, dass du deinen Sohn geschenkt hast, damit wir gerettet werden können. Und ich danke dir, ja, dass du den Tod besiegt hast und dass du den Tod, der in meinem Leben geherrscht hat, besiegt hast, Herr. Und ich bitte dich dort, ja, wo wir immer noch die Sünde sehen in unserem Leben, dass du uns auch dort hilfst, diese Sünde zu kreuzigen. Ja, und deine Auferstehungskraft in Anspruch nehmen, Herr. Bitte hilf uns, dass wir Bock haben, das Gute zu tun, Herr. Dass wir Bock haben, das Böse hinter uns zu lassen. Herr, und zeig uns auch da, wo Sünde in unserem Leben ist. Zeig uns, was das bedeutet, Herr. Und hilf uns, umzukehren. Wir danken dir von ganzem Herzen und wir lieben dich. Amen.